Audio Now.
Herzlich willkommen zu Ideen für eine bessere Welt, dem Hüge-Podcast. Mein Name ist Yvonne Adamek und ich treffe an dieser Stelle regelmäßig interessante Menschen, die mit ihren Projekten und ihrem Engagement unsere Welt vielleicht oder auch ganz bestimmt ein bisschen lebenswerter machen. Heute begrüße ich Marie von der Slow Food Youth Deutschland, einer Initiative, die sich deutschlandweit für gute, saubere und faire Lebensmittel einsetzt und bei der Nachhaltigkeit, Saisonalität und Regionalität ganz groß geschrieben werden. Dafür organisiert ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus jungen Menschen regelmäßig tolle Events, wie zum Beispiel die Schnippeldisco, über die wir schon einmal in unserem Magazin berichtet haben. Heute werde ich mich mit Marie von der Slow Food Youth in Hamburg über diese Events unterhalten, aber natürlich auch darüber, warum ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln so wichtig für uns ist. Hallo Marie.
Hallo.
Wie bist du selbst zur Slow Food Youth gekommen?
Ich bin vor einigen Jahren nach Hamburg gezogen und kurz vorher hatte ich eine Phase, in der ich sehr viele Zeitschriften und Magazine gelesen habe. Passt ganz gut, wo wir heute hier sind. Und das Slow Food Magazin gibt es eben auch. Und ich habe mir das irgendwann mal gekauft, weil ich dachte auch, ja, Essen finde ich spannend. Slow Food klingt irgendwie interessant. Ich hatte eh schon ein Grundinteresse natürlich für Lebensmittel und fürs Kochen vor allem auch. Und habe das Magazin gefunden und dachte, cool, da ist irgendwie ein Verein, der einfach meine Ideen, die so in meinem Kopf rumschwirren, die ich schwer eigentlich... Ja, man hat ja manchmal Gedanken und die so auf den Punkt zu bringen und die greifen zu können, ist manchmal gar nicht so leicht. Und da habe ich einfach irgendwie so eine Idee und vielleicht auch eine Philosophie gefunden, wo ich gedacht habe, okay, das bringt eigentlich auf den Punkt, was ich mir auch schon überlegt habe. Und in Göttingen selbst hatte ich dann eigentlich nicht mehr so die zeitliche Möglichkeit, mich irgendwie aktiv zu engagieren. Und als ich dann nach Hamburg gezogen bin, haben aber zufällig genau zu der Zeit ein, zwei Leute aufgerufen und gesagt, hey, wir wollen eine Slow Food Youth Gruppe in Hamburg gründen. Wer hat Interesse? Und dann bin ich mit dahin gegangen und dann haben wir damals zu fünft in einer ganz kleinen Gruppe das gestartet. Und genau, haben angefangen hier in Hamburg ein bisschen laut zu werden sozusagen. Und ich bin immer mehr in die Slow Food Youth einfach reingewachsen, vor allem in das deutschlandweite Netzwerk. Das ist super, super schön. Man hat einfach über das ganze Land und über die ganze Welt verteilt durch Slow Food Freunde und immer irgendwo Anknüpfungspunkte. Genau, und ich war dann in den letzten 3 Jahren auch in Slow Food Youth Deutschland in der Leitung mit drin und habe da so ein bisschen auf nationaler Ebene mit die Themen koordiniert und versucht so alles ein bisschen zu managen, dass das ganz gut läuft. Genau, und jetzt seit diesem Jahr bin ich da ein bisschen ruhiger geworden sozusagen, weil einfach andere Themen präsenter sind, weil ich jetzt halt eine Ausbildung angefangen habe. Genau, aber so bin ich da so reingekommen und bin super glücklich dabei zu sein, ja.
Du hast gerade gesagt, dass die Slow Food Youth halt Themen im Bereich Lebensmittel und Lebensmittelverwendung aufgreift, die dich persönlich auch interessieren und ansprechen. Kannst du das nochmal so ein bisschen genauer beschreiben, was das genau ist? Also ist es vielleicht der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln oder welcher Bereich ist das?
Mein Leben besteht sehr viel aus dem Thema Essen und Lebensmittel. Und da sind es einfach super viele Aspekte, die ich spannend finde. Ein wichtiges Projekt zum Beispiel bei Slow Food ist die Arche des Geschmacks. Das ist im Prinzip eine Sammlung von Lebensmitteln, einerseits Pflanzen oder Tierrassen und andererseits aber auch Rezepten, traditionellen Herstellungsverfahren. Und da versuchen wir einfach verschiedene Techniken einerseits überhaupt wieder ausfindig zu machen, Menschen zu finden, die mit diesen Techniken noch arbeiten, die mit diesen Produkten noch arbeiten. Und denen dann irgendwo einen Raum zu geben und diese Arbeitsweise oder dieses Produkt bekannt zu machen. Und das finde ich super, super spannend, weil ich glaube, dass wir also jetzt im Rahmen der industriellen und groß konventionellen Lebensmittelproduktion uns sehr, sehr stark reduzieren auf wenige verschiedene Dinge. Und vielleicht so das Thema Biodiversität ist jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Thema Bienen und Insektensterben relativ bekannt geworden. Aber Biodiversität verlieren wir ja nicht nur im Artenbereich und bei den Tierarten, sondern wir verlieren es eben auch bei den Pflanzen, aber auch in der Küche und in der Lebensmittelproduktion. Und ich glaube, dass das einfach ein wichtiges Kulturgut ist, was gerade uns abhanden kommt und wo es mir auf jeden Fall wichtig ist, dafür irgendwie ein bisschen, darauf ein bisschen Aufmerksamkeit zu lenken. Ja. Das wäre jetzt so ein Thema, was für mich sehr spannend ist, so ja.
Mhm. Glaubst du, wir gehen insgesamt zu unachtsam mit unseren Lebensmitteln um, weil ja viel schnell konsumiert wird, sehr günstig konsumiert wird und ja eben auch auf Kosten der Vielfalt? Also ist das was, was dich beschäftigt?
Ja, also ganz sicher gehen wir zu unachtsam damit um. Ich meine, es gibt ja so diese Zahl, die vielleicht einige auch schon gehört haben, dass ein Drittel aller produzierten Lebensmittel weggeworfen wird. Und das muss man sich ja einfach mal vor Augen führen, ne? Ein Drittel aller Lebensmittel, die wir herstellen, landet in der Tonne oder wieder auf dem Feld. Das ist ja absurd, ne? Das ist viel zu viel, zu viel, zu viel. Und ich glaube, das ist schon einfach, die Zahl belegt schon extrem, wie unachtsam wir sind. Und ich glaube auch so andere Sachen, so dieses Thema Coffee to go zum Beispiel. Eigentlich finde ich, ist das ein relativ gutes Beispiel, weil jetzt passiert da ein bisschen was und mehr Leute nehmen zum Beispiel halt sich extra To-Go-Becher oder haben ihren wiederbefüllbaren Dingens. Aber diese Pappbecher und dieses den Kaffee immer unterwegs trinken zu müssen, ist ja eigentlich ein Zeichen von krasser Unachtsamkeit und vielleicht auch mangelnder Wertschätzung, weil eigentlich einen Kaffee zu trinken dauert 2 Minuten, 3 Minuten, wenn man es eilig hat und sich eben genau gerade nicht die 20 Minuten zum Schnacken nebenbei Zeit nehmen kann, sondern einfach nur schnell einen Kaffee trinken will. Und ich denke mal so, eigentlich haben wir alle auch 3 Minuten Zeit, wenn wir uns einfach nur die Zeit mal nehmen und kurz mal durchatmen, Kaffee trinken und dann weitergehen so.
Es gibt ja auch Zahlen, dass Deutsche ungefähr nur 10% ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben. Und auch dieses hektische Kaffeetrinken, was du gerade erwähnt hast, ist ja in anderen Ländern wie zum Beispiel Italien oder Frankreich gar nicht denkbar, wo man eigentlich seinen Kaffee immer direkt vor Ort einnimmt und sich gar nicht mitnimmt. Warum das eigentlich in Deutschland so ist, darüber habe ich mit Dr. Pamela Kersch-Gerisch, Ernährungssoziologin der Universität Hamburg, gesprochen.
Da gibt es verschiedene Gründe. Deutschland ist geprägt durch die letzten beiden Weltkriege. Auch die Ideologie im Dritten Reich von den Nazis war bloß kein Genuss, sondern die Menschen sollten satt werden. Es gab sogenannte Suppensonntage oder Eintopfsonntage. Das Geld sollte dann gespart werden und gespendet werden. Also Genuss wurde insgesamt nicht so hoch angesehen. In anderen Ländern, wie beispielsweise Frankreich, haben wir immer das Vorbild des Adels gehabt, die sehr luxuriös gekocht haben, was dann später nach der Französischen Revolution vom Bürgertum übernommen wurde. Sowas hat es in der Form in Deutschland nicht gegeben. Erst in den letzten 1-2 Jahrzehnten hat sich das Bewusstsein geändert. Das liegt auch daran, dass die Deutschen mehr Kontakt eben ins Ausland haben, andere Esskulturen kennengelernt haben, was fast ein bisschen einen belustigen kann, dass die Leute Hunderte von Euros, wenn nicht sogar Tausende ausgeben und dann Supermarktfleisch von mieser Qualität auf diesen Grill packen. Das könnte man damit erklären, dass die Deutschen nicht so geschult sind im Geschmack, also im Geschmack der Produkte, aber sie sehen, oh, das ist jetzt ein ganz teurer Markengrill. Und dadurch wird so ein bisschen Status repräsentiert von dem Gastgeber oder der Gastgeberin.
Was glaubst du, woher dieser unbedachte Umgang mit Lebensmitteln bei uns in Deutschland kommt?
Ich glaube, dass wir einfach als Verbraucher und Verbraucherin sehr, sehr weit weg sind vom Ursprung des Produktes. Also ein Großteil der Menschen, ich habe jetzt keine Zahl dazu, aber viele, viele Menschen wohnen bei uns in Städten und haben einfach kaum noch wirklicher Bezug zur Landwirtschaft. Also wo kommt das Lebensmittel eigentlich her? Bis ein Lebensmittel bei uns auf dem Teller landet, ist es vorher auf dem Feld gewesen, zum Großhändler gegangen, zum Einzelhändler gegangen, dann erst im Kühlschrank gelandet und dann erst von uns verbraucht worden oder vielleicht sogar zwischendurch noch im Restaurant, weil wir gar nicht mehr so viel zu Hause auch kochen. Und das ist einfach, das sind so viele Schritte, die uns so weit entfernen eigentlich vom Ursprung, dass natürlich der Bezug fehlt. Also wenn jemand gar nicht weiß, wie viel wie viel Arbeit und wie viel Zeit und wie viel Mühe und Kraft eigentlich in einer Möhre steckt sozusagen, dann ist es ja kein Wunder, dass die Person überhaupt nicht sieht, dass eine Möhre eben nicht immer gerade und sauber ist, wenn sie auf die Welt kommt, sondern dass sie halt vor allem eigentlich schmutzig ist, dass sie krumm ist, dass Insekten vielleicht daran geknabbert haben. Und wenn einem dieser ganze Bezug fehlt und wenn auch im Supermarkt nur noch perfekte Produkte liegen, wie sie eigentlich von der Natur in den seltensten Fällen nur gemacht werden, dann ist es klar, dass einem der Bezug fehlt und dass man auch keine Wertschätzung hat für das Produkt. Also wenn was nur 99 Cent kostet für ein Kilo, dann sind auch so kleine Beträge, das ist so günstig einfach. Ja, das einfach, was billig ist, kommt halt weg, ne? Also, ja.
Du hast gerade von der krummen Möhre gesprochen, die wir so eigentlich gar nicht mehr kennen, weil immer nur die geraden Exemplare bei uns im Supermarkt landen. Letztes Jahr haben wir von der Slow Food Youth ein tolles Projekt begleiten dürfen in unserem Magazin Hügge, die Schnippeldisco. Das finde ich eigentlich eine super Sache, wo ihr ja eigentlich mit so einer Art von Gemüse kocht. Kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen?
Ja, die Schnippeldisco ist eine Veranstaltung, die wir mit Slow Food Youth seit 2012, glaube ich, machen. Und entstanden ist die genau aus der Idee heraus, etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu tun und die Menschen da auch wirklich einzubeziehen. Und für eine Schnippeldisco sammeln wir eigentlich oder retten wir Lebensmittel, die sonst in die Tonne gewandert werden. Das ist viel, dass wir tatsächlich einfach zu landwirtschaftlichen Betrieben hingehen und die fragen, ob sie uns Produkte geben, die sie aussortieren. Die sie aussortieren müssen, weil es der Verbraucher oder die Verbraucherin so nicht annimmt. Oder eben auch der Handel natürlich als wichtiger Zwischenpartner. Und das sind riesige Mengen auch einfach, das muss man sagen. Selbst wenn wir gehen halt eher, also oder wir gehen eigentlich immer zu biologisch arbeitenden Betrieben, die in der Regel auch Direktvermarktung machen, also die wirklich auch mit dem Kunden sprechen, mit dem Verbraucher sprechen. Und selbst die haben riesige Mengen, die sie so nicht verkaufen können und an die Schweine verfüttern oder auf dem Acker wieder unterpflügen. Und wir zwacken uns davon eigentlich immer ein bisschen was dann ab und verkochen das auf der Schnippeldisco gemeinsam mit vielen, vielen Menschen. Je nachdem, wie groß die Schnippeldisco ist, das können auch nur ganz wenige Menschen sein, das können ganz viele sein, kochen wir alle gemeinsam daraus ein leckeres Essen. Das heißt, jeder, der kommt, bringt ein Brettchen mit, bringt ein Messer mit, ein paar haben wir immer da, schnippelt sein Gemüse, wir kochen und dann wird dazu getanzt und gegessen und alles ist umsonst und es geht einfach nur darum, auf das Thema überhaupt aufmerksam zu machen. Ja.
Und wie macht ihr denn eigentlich auf diese Schnippeldisco aufmerksam und wer kommt in der Regel zu euch? Du sagst, es ist mal größer und mal kleiner. Wie genau entscheidet sich das?
Das ist ganz, ganz doll abhängig von dem Ort, der Zeit und der Gruppe, die es organisiert hat. Man muss immer bedenken, wir sind halt bei Slow Food alle Ehrenamtliche, die das machen und haben ganz, ganz unterschiedliche Kapazitäten. Also die größte und bekannteste Schnippeldisco, ist auch die größte Schnippeldisco der Welt zum Beispiel, findet jedes Jahr in Berlin statt. Parallel sozusagen, also am Abend vor der Wir haben es satt-Demo im Januar. Und da sind wir letztes Jahr, glaube ich, knapp 3000 Menschen gewesen, die eben 2 Tonnen Lebensmittel verarbeitet haben. Das ist so eine riesige Veranstaltung. Hier in Hamburg haben wir aber auch schon Schnippeldiskos gemacht. Die waren dann draußen und dann war Hamburger Wetter, es hat geregnet. Und natürlich haben dann super wenig Leute irgendwie Lust, sich im Regen irgendwo hinzusetzen. Dann waren wir vielleicht nur so 30 Leute über den Tag. Aber das ist auch okay. Es ist ja nicht immer die Masse wichtig, sondern die Klasse, wie man so schön sagt. Und dann ist es einfach toll, wenn man überhaupt nur 5 Leute erreicht. Und ich finde immer das Schönste ist wirklich, wenn man auch Kinder erreicht und mit Kindern zusammen dort sitzt, weil die dann zum Beispiel eine rote Beete in der Hand halten und das noch nie gesehen haben und einfach begeistert davon sind, dass ihre Hände komplett rot sind danach. Die Eltern sind weniger begeistert, aber alle freuen sich trotzdem so. Und das ist einfach immer schön, da jeden Einzelnen irgendwie, den man abholen kann, mitzunehmen, ja.
Wenn eben Menschen bei euch bei der Schnippeldisco mit krummen oder eben eher natürlicherem Gemüse in Kontakt kommen und da mithelfen, was gibt's denn da so in der Regel für Reaktionen drauf? Also sind das auch Leute, die dann tatsächlich zum ersten Mal merken, oh ja, stimmt, die Möhre hat irgendwie vielleicht auch 2 Beine und ist nicht nur ganz gerade, oder eben wenn du schon von den Kindern erzählst, die vielleicht zum ersten Mal eine rote Beete in der Hand haben. Ja, was hast du da eigentlich schon erlebt? Also was waren vielleicht die schönsten Reaktionen, aber vielleicht auch sonderbare?
Also es gibt immer ganz viele unterschiedliche, auch unterschiedlich lustige Dinge, die passieren, würde ich sagen. Ein Moment, der mir irgendwie immer wieder mal im Kopf auftaucht, ist nicht direkt bei einer Schnippeldisco gewesen, sondern bei einer Veranstaltung auch hier in Hamburg. Wir haben hier den Käsemarkt, auch organisiert unter anderem von Slow Food. Und auf dem Käsemarkt gibt es auch jedes Jahr eine Kinderkäsestraße, wo im Prinzip Kinder die Gelegenheit haben, verschiedene Käse durchzuprobieren, wo die ein bisschen was dazu erzählt bekommen. Das Ganze halt möglichst kindergerecht und genau. Und in einem Jahr habe ich diese Käsestraße moderiert und hatte dann eben auch verschiedene Käse von ganz mildem Gouda bis aber auch hin zu etwas stinkigeren, kräftigeren Weichkäsen, so, die man eigentlich nicht unbedingt mit Kindern vielleicht assoziiert. Wirklich das Wichtigste auf allen diesen Veranstaltungen ist einfach immer, die Eltern als erstes beiseite zu bringen und die Kinder alleine an den Tisch ranzulassen. Und das finde ich eigentlich immer relativ lustig, weil sehr häufig die Eltern dann kommen und sagen, boah, nee, das mag der sowieso nicht. Und dann mag das Kind das halt auch plötzlich nicht. Aber wenn man dann die Eltern beiseite holt irgendwie und die ein bisschen ablenkt und ein anderes Gespräch mit denen führt oder sagt, komm, jetzt haben Sie mal eine halbe Stunde Zeit, wir kümmern uns hier um die Kleinen. Und dann sitzen da einfach 5 kleine Kinder, so im Alter von 3 bis 7 Jahren, also wirklich eigentlich relativ junge Kinder beisammen und diskutieren über den Käse, den sie da probieren und sind so kleine Experten, die sich darüber austauschen und die irgendwie dann ganz begeistert sind und die dann auch wirklich so, der eine probiert jetzt den stinkigen Käse zum Beispiel, die probieren den und der eine ist so, mag ich gar nicht und der andere ist so, doch, das finde ich super lecker und da entsteht auch wirklich ein Gespräch, ein Kindergespräch über Käse und das ist einfach, ich finde das immer so schön irgendwie zu sehen einfach. Und dann ist halt zum Beispiel genau bei diesen Eltern, wo die Eltern gleich so waren, so, nee, das mag der eh nicht, ist der Kleine danach zu seinen Eltern hingerannt, hat gesagt, Mama, das ist mein neuer Lieblingskäse. Und die Mutter war halt so, okay, krass, ja, aber cool. Und dann haben die halt ein Stück davon gekauft und mitgenommen, so, ne, ja. Und ich weiß immer nicht, wie nachhaltig der Effekt ist, aber einfach erstmal für den Moment hat es bei beiden so ein bisschen was bewirkt, so, ne, ja.
Jetzt hast du es gerade schon selber kurz angesprochen, die Frage, wie nachhaltig ist der Effekt? Also lässt sich das doch vielleicht irgendwie sagen, vielleicht auch anhand von Resonanz von Menschen, die bei euch an den Aktionen mal teilgenommen haben. Was erreicht ihr mit euren Aktionen? Also hast du wirklich das Gefühl, dass da auch was hängen bleibt, so eine neue Wertschätzung für Essen?
Das ist eine super schwierige Frage. Ich glaube es schon. Also ich glaube, wenn ich das nicht glauben würde, wäre es auch super schwer weiterzumachen mit diesen Aktionen. Wir haben keine Studien darüber gemacht und wir begleiten die Familien auch nicht im Nachgang so. Aber ich denke mir einfach so, fast jeder Mensch, mit dem man sich unterhält, hat irgendwelche Erinnerungen an Essen, an besondere Momente mit Essen. Und eigentlich auch immer, wenn ich Leuten erzähle, dass ich halt so im Lebensmittelbereich aktiv bin, dann haben alle sofort den Drang, mir irgendwie zu erzählen, was sie beschäftigt, wie sie essen, was sie Cooles mögen und können und so. Und ich glaube, dass eben auch so ein kleines Ereignis wie einfach ein Kochen in der Öffentlichkeit oder halt eine Käseverkostung bei einem 5-Jährigen, dass das doch irgendwo eine Wirkung hinterlässt. Und ich glaube halt in Restaurants, diese speziellen Kindergerichte sind eigentlich so mit das Blödeste, was es gibt, weil so als ob Kinder nur Pommes und Schnitzel essen können. So. Klar, der Geschmack funktioniert anders bei Kindern, aber eigentlich Kinder sollten auch Sachen ausprobieren können und je mehr sie ausprobieren, desto mehr Lust haben sie eigentlich auch auf Vielfalt. Und wenn wir das schon so früh einschränken, ist das eigentlich schade und ich glaube halt einfach nur, dass wenn die Eltern nach Hause gehen und sagen, okay, meine Kleine hat heute echt mit Freude Rote Beete gegessen, vielleicht mache ich doch mal Rote Beete auch für sie und nicht nur für uns Große sozusagen. Ich denke, dann ist das schon ein kleiner positiver Effekt, ja.
Dass Essen auch gesellschaftlich für uns schon immer eine große Rolle gespielt hat, darüber hat mir auch Dr. Pamela Kerschgerisch von der Universität in Hamburg ein bisschen was erzählt.
Ja, also der Mensch ist ein soziales Wesen und der Mensch lebt in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und von daher ist es selbstverständlich, dass man gemeinsam isst. Und dieses gemeinsame Essen kann man in allen Kulturen feststellen. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht und habe gedacht, ich kann mir gar keine Feier oder kein Fest vorstellen, wo es einfach gar nichts zu essen gibt. Egal, ob es nun Hochzeiten sind, ob es Geburtstagsfeiern sind. Und was sollte das für eine Feier sein, komplett ohne Essen? Das kann man auch in allen großen Religionen sehen. Wenn der Ramadan zu Ende ist, wo gegessen wird, Weihnachten zum Beispiel oder Ostern, das Pessachfest, wo tagelang Vorbereitungen getroffen werden. Das ist auch etwas, wo man sich wohlfühlt. Man ist vielleicht auch nicht so bewusst, wie man das sonst tut. Da lässt man dann auch mal 3 Grade sein und gönnt sich dann das 2. Stück Torte, was man sonst nicht tun würde.
Ihr verbindet ja auch eigentlich eure Aktionen immer mit Events, wie du das jetzt erzählt hast, mit der Schnippeldisco oder eben auch dem Käsemarkt. Glaubst du, dass auch das so ein Gefühl für Essen nochmal so ein bisschen vorantreiben kann, wenn man es halt einfach gemeinsam tut, wenn das halt ein Erlebnis ist, das man sich teilt?
Unbedingt, ja. Also ich denke auch da einfach, wenn man so guckt, wie viel Spaß eigentlich jeder Einzelne von uns hat, also Freunde zum Essen einzuladen zum Beispiel oder zu Freunden zum Essen zu gehen oder mit Freunden gemeinsam essen gehen. Also so würde ich sagen, eine der häufigsten Freizeitbeschäftigungen eigentlich, die wir so haben, weil wir einfach, glaube ich, Lust haben, Essen zu teilen. Ich glaube, das liegt ja auch so ein bisschen in unserer Natur so, ne? Also als die Menschen noch Jäger und Sammler waren, haben sie es ja auch für die Gruppe gemacht und nicht jeder für sich alleine, oder die es für sich alleine gemacht haben, haben wahrscheinlich nicht lange durchgehalten, so, ne? Ich kenne niemanden, der keinen Spaß daran hat, gemeinsam mit anderen zu essen, so. Und ich glaube, das ist einfach was immer schön ist, was immer für Austausch sorgt, was irgendwie ein super geselliger Moment, super gesellige Stunden sind. Und gerade wenn man so guckt, wie oft wir auch nicht mehr die Zeit haben, uns zu treffen, uns in Ruhe beisammen oder zusammenzusetzen, ist halt echt oft, dass, wenn wir das machen, dass es immer rund ums Essen ist, so. Also, ja.
Hat dein Engagement bei der Slow Food Youth für dich und deinen Bezug zu Essen auch nochmal etwas verändert?
Definitiv, ja. Der Ursprung war eigentlich eher so relativ typisch im Prinzip, dass ich von zu Hause ausgezogen bin, angefangen habe selber zu kochen, obwohl ich auch zu Hause schon ein bisschen gekocht habe immer. Und wenn man dann aber doch für sich selber sorgt, seinen eigenen Haushalt hat, ist es nochmal was anderes. Und dann mit dem Einstieg bei Slow Food Youth habe ich einfach nochmal ganz anders angefangen, Themen mir anzugucken und auch wirklich mir politische Hintergründe anzugucken und auch zu gucken, warum passiert das so. Also als ich ausgezogen bin von zu Hause, erstmal eine Weile komplett vegetarisch gegessen. Das war so mit der erste Schritt. Und dann aber später angefangen, mich auch wieder mit dem Thema zu beschäftigen, also Vegetarismus, was bedeutet das eigentlich? Wie ist auch der Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Fleischprodukten? Wie funktioniert vegetarische oder vegane Landwirtschaft? Und einfach, wenn man da anfängt, sich das Ganze wirklich von Grund auf anzugucken, und das passiert super viel oder ist bei mir super viel durch Slow Food Youth auf jeden Fall passiert. Also einfach, man lernt plötzlich Leute kennen, die Landwirte und Landwirtinnen sind. Ich kannte halt vorher nur Akademikerkinder, vielleicht auch ein paar Nicht-Akademikerkinder, aber im Prinzip sind wir doch meistens in unserer Blase unterwegs. Und dann überhaupt mal, also ich bin auch Stadtkind, so, ne, überhaupt mal Leute vom Land kennenzulernen, Metzger kennenzulernen, Konditorinnen kenne ich einige. Und das sind halt so Berufe, zu denen wir meistens echt keinen Bezug eigentlich haben. Dann kauft man sich sein Stück Torte, aber weiß halt nicht, wie viele Stunden Arbeit drinstecken. So. Und ja, jetzt werde ich selber Käserin, und das ist halt einfach so, der Bezug wird einfach oder ist ganz anders geworden über diese vielen Jahre des sich mit dem Thema Auseinandersetzens.
Das muss ich jetzt ganz kurz auch nochmal schnell nachfragen, auch wenn es nicht direkt was mit der Slow Food Youth zu tun hat oder vielleicht doch. Hatte ich die Slow Food Youth auch ein bisschen dazu inspiriert, den Beruf zu ergreifen, oder hat das gar nichts damit zu tun?
Doch, unbedingt, ja, ich denke schon. Also ich habe einfach lange studiert und nicht so viel Spaß gehabt und dann einfach über das Netzwerk so viele Menschen kennengelernt, die eine Ausbildung gemacht haben, die im Lebensmittelbereich arbeiten, und habe mich dadurch, denke ich, auch sehr bestärkt darin gefühlt, dass eine Ausbildung mindestens genauso viel wert ist wie ein Studium, und habe einfach gedacht, so irgendwie, wenn jetzt morgen die Zombie-Apokalypse kommt, ne? Ich kann nicht so. Also, was mache ich dann, ne? Ich kann halt echt nicht so. Und dann war ich so, ich will eigentlich gerne, dass, wenn das passiert, dass ich wenigstens mir mein eigenes Essen auch suchen kann in der Natur und finden kann. Und hatte dann irgendwie einfach so Lust, wirklich direkt mit Lebensmitteln zu arbeiten. Und da bei uns im Netzwerk aber irgendwie keine Käser oder Käserinnen drin waren, war ich so, ja, cool, dann werde ich die Erste. Und alle sind auch voll, also alle freuen sich halt dann auch voll mit einem und für einen und sind super gespannt und begeistert, ja, sehr schön.
Ist ja auch was man gar nicht jeden Tag so hört, dass jemand Käserin wird, ne? Das, ja, ist so, ist ja jetzt so kein alltäglicher Beruf.
Ja, und heißt übrigens auch, ganz kurz nur um diese Entfremdung vom Produkt, es heißt auch nicht Käserin, sondern Milchtechnologin. Okay. Und das nur so vielleicht als kleinen Bogen zu, wie weit sind wir eigentlich vom Produkt entfernt? Ich glaube, ja, der Name sagt viel, ja.
Ja, ja, total. Wenn jetzt sich andere Menschen auch so für Lebensmittel und der Frage, wo kommt eigentlich unser Essen her, interessieren, wie du das auch tust, wie können die denn in Kontakt mit der Slow Food Youth treten oder auch an Events, die ihr ausrichtet, irgendwie teilnehmen? Wo findet man euch?
Also super gerne können alle zum Beispiel zu einem Netzwerktreffen von Slow Food Youth kommen. Da ist das nächste am 2. November-Wochenende. Da kann man voll gerne einfach an youth@slowfood.de mal eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich finde das alles voll spannend, was ihr macht. Könnt ihr mich ein bisschen auf dem Laufenden halten, vielleicht auch den Newsletter bekommen. Das hilft schon viel, um einfach Veranstaltungen mitzukriegen, um das Netzwerk kennenzulernen. Natürlich auch vor Ort. Also es gibt Slow Food Youth Gruppen in, ich glaube, wir sind so 10 deutschen Städten vertreten. Da kann man auch einfach immer den Kontakt herstellen. Genau, aber ich würde wirklich einfach empfehlen, mal zu einem Netzwerktreffen zu kommen oder im Januar auf jeden Fall zu Wir haben es satt Demo zu kommen, um einfach zu sehen, wie viele Leute eigentlich sich für das Thema auch interessieren. Dass man manchmal denkt man so, oh, ich habe jetzt diese Gedanken und ich glaube, ich bin alleine. Aber es ist nicht so, es gibt ganz viele, ja.
Liebe Marie, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß weiter mit deiner Ausbildung und mit deinem Engagement bei Slow Food Youth. Vielen Dank.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Audio Now.